predige heute Morgen über Jesaja Kapitel 60, eigentlich über die Aussagen des ganzen Kapitels. Ich lese aber nur die ersten 6 Verse vor. Da heißt es: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. Doch über dir strahlt auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Völker strömen zu deinem Licht und Könige zu dem Glanz, der über dir aufstrahlt. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Alle sind sie versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern und deine Töchter werden auf den Armen getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird beben und weit werden. Denn der Reichtum des Meeres wird sich dir zuwenden und die Schätze der Völker werden zu dir kommen. Die Menge der Kamele wird dich bedecken, die Dromedare von Midian und Epha. Die Sabäer werden allzumal kommen und Gold und Weihrauch bringen und die Ruhmestaten des Herrn verkünden. Ja, mache dich auf, werde Licht. Es geht also um Licht. Die Frage ist, wie viele Lichtquellen haben Sie eigentlich zu Hause? Lichtquellen, ja so Birnen und so etwas, Beleuchtung auch in Geräten. Ich schätze mal irgendwo so zwischen 20 und 30, vielleicht haben sie auch ein paar mehr. Die haben alle etwas gemeinsam, sie können sie bedienen. Sie können sie anschalten oder abschalten oder dimmen, ein bisschen heller oder dunkler machen, den Einfallswinkel des Lichtes verändern. Es ist sehr wichtig, dass Dinge richtig beleuchtet werden. Wenn ich überlege, mein Amtszimmer, da habe ich so oben in der Mitte eine Lampe an der Decke. Wenn ich die anmache, ist das so ein richtig nüchterner Raum. Wenn ich so eine Stehlampe anmache, wirkt es ganz gemütlich. Licht ist sehr entscheidend im Leben und ist irgendwo, wenn es richtig eingesetzt wird, sehr attraktiv. Dann gibt es natürlich noch Licht, das wir weder ein- noch ausschalten können, weil es einfach da ist. Zum Beispiel die Sonne. Da müssen wir uns nach deren Auf- und Untergangszeiten richten. Wobei wir im Moment jedes Jahr dann so eine Sommerzeit haben. Nach dem Krieg, erinnere ich mich, gab es sogar eine doppelte Sommerzeit, wo die Uhr gleich 2 Stunden verstellt wurden. Um etwas Energie zu sparen, war damals der Aufhänger. Ob das heute noch so ist, eine andere Frage. Bei diesem Licht auf jeden Fall müssen wir uns nach dessen Aufgangszeit richten und Untergangszeit und können es nicht manipulieren. Nun gibt es noch eine andere Aufgangszeit für Licht. Hier heißt es, mache dich auf, gemeint ist das Volk Israel, und werde Licht, denn dein Licht kommt. Da ist auch die Rede vom Aufgang von Licht. Gemeint ist aber das Licht Gottes, genauer gesagt Jesus, der göttliches Licht mitbringt. Dieses Licht kommt nun mehrfach. Einmal kam es, als Jesus geboren wurde. Da war dieser schöne Stern, der darauf hinwies, da ist eine berühmte Persönlichkeit unterwegs zu den Menschen. Ja, und dann wird es aber auch über diesem Volk Israel einmal Licht werden. Im Moment ist es wohl noch nicht so Licht. Wenn man überlegt, dass selbst ein Mann wie ein Bill Clinton nach Israel fliegt, um dort Frieden zu stiften. Wenn man sein eigenes Leben betrachtet, könnte man sagen, ja, in deinem eigenen Herzen ist ja auch kein Frieden. Wie willst du Frieden unter Völkern stiften, wenn du ihn selber nicht kennst? Aber ich meine, selbst wenn er ihn kennen würde, würde es ihm wahrscheinlich kaum in Israel gelingen. Hier heißt es, dass über diesem Volk einmal das Licht Gottes aufstrahlen wird. Und zwar so, dass es über dem ganzen Volk aufstrahlt. Heute gibt es ein paar hundert Israeliten oder Juden, Israelis, die Jesus kennen, die dieses göttliche Licht begriffen haben, aber der ganze Rest überhaupt nicht. Und wenn es hier heißt, die Völker sind dunkel und über Israel wird es strahlen, könnte man heute sagen, Israel ist auch noch dunkel. Aber es wird in der Weltgeschichte eine Zeit kommen, wo Israel ganz im Licht Gottes leben wird, das heißt, alle, die da noch leben, werden alle Jesus liebgewinnen und ihn als König und Herrn akzeptieren, während die Völker dunkel sind. Ich weiß nicht, was Sie von dem Volk Israel verstehen. Israel war ja eigentlich gedacht so als Spiegel der Herrlichkeit Gottes für die Welt. Wenn Sie mal die Geschichte gelesen haben, wie die Gebote bekamen, da sagte Gott ihnen, sie sollten ein Königreich von Priestern werden. Das ganze Volk sollte ein Königreich von Priestern werden. Sie sollten nicht Priester haben, sondern Priester werden. Das ist ja ein Unterschied. Das ganze Volk sollte Priester sein für die Erde eigentlich. Sie werden merken und wissen, dass das wohl kaum so geschehen ist, sondern dass sie schon dachten, wir sind was Besonderes, aber mehr in dem Sinne, dass sie dann die anderen Völker verachtet haben, nicht, dass sie dann wirklich ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes waren für den Rest der Welt. Israel und die Völker, ein heißes Thema, auch heute noch. Es gibt ja fast kein Volk, in dem keine Juden verstreut leben. Es gibt fast kein Volk, das nicht Juden irgendwann einmal verachtet oder verfolgt hat, einschließlich des unseren Volkes. Ein heißes Thema. Wenn Sie die Bibel lesen, was ich Ihnen ja sehr empfehle, und Sie im Alten Testament so durchkommen, achten Sie doch mal auf dieses Thema Israel und die Völker. Es kommt nur ganz selten mal vor, aber dann leuchtet es immer mal so auf und schauen Sie mal, was da geschrieben steht. Israel und die Völker. Sie kennen diesen David, der den Goliath umlegte, der 40 Tage lang das Volk Gottes verspottet hatte. Und dann sagte der David, ehe er aktiv wurde, er würde jetzt zu ihm kommen, der eine kommt mit Speer und so und Spieß und er im Namen Gottes und dann die Begründung, damit alle Welt erkenne, dass Israel einen Gott hat. Sein Ziel war also nicht nur diesen Riesen zu besiegen, sondern Menschen zu zeigen, es gibt Gott. Und zwar nicht nur dem Volk Israel, aller Welt, denn sowas spricht sich herum bis heute. Oder als der Salomo später den Tempel baute, dann betete er zu Gott und sagte, auch wenn mal ein Fremder kommt um deines Namens willen und hier betet, dann erhöre den doch, damit alle Welt deinen Namen erkennt und dich fürchtet. Das heißt, Israel sollte eigentlich zur Gotteserkenntnis führen, für den Rest der Welt, ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes sein. Ich denke, es wurde ein Zerspiegel, ein zerbrochener Spiegel, in dem ab und zu mal irgendwas so kurz aufblitzte, manches wirklich eine Karikatur war, aber Gott sagt, es wird einmal zu einer herrlichen Leuchtkraft kommen in diesem Volk. Ich weiß nicht, wer gestern diesen Film gesehen hat, abends im Fernsehen, Jeremia lief dort, dieser biblische Film, das Leben Jeremias, der ja ein sehr hartes Leben geführt hat. Und der Film endet damit, dass dieser Prophet Jeremia da durch die Trümmer Jerusalems stapft, an dem zertrümmerten Tempel vorbei. Und dann sagt er, das war jetzt einfach mehr so zusammengefasst, ja, es wird mal einen neuen Tempel geben und den wird Gott auch in die Herzen der Menschen bauen. Genau darum geht es. Nicht nur, dass es einen neuen Tempel geben wird, sondern dass Gott auch die Herzen der Menschen erreicht und dass es dort hell wird. Hier heißt es, Völker strömen zu deinem Licht, die vorher in der Finsternis waren. Dass die Völker finster sind, da braucht man eigentlich nur jeden Tag einen Blick in die Presse zu werfen, da sieht man genügend davon. Aber damals strömten auch schon Völker zu seinem Licht. Sie erinnern sich an diese Magier, die irgendwo aus dem Orient hier kamen, ob aus Äthiopien vielleicht, Sabäer werden hier genannt, und ihre Geschenke brachten. Gold, Weihrauch bringen sie hier. In Wirklichkeit haben sie damals auch noch Myrrhe gebracht. Das ist interessant. Also da kamen zum ersten Mal Leute aus der Völkerwelt, um dieses Licht Gottes, Jesus, zu besuchen, diese Magier. Es war sozusagen eine Art Vorschau, eine Art Vorspiel. Wie später mal die Völker kommen, nicht nur zwei, drei Leute. Interessant ist, was sie hier mitbringen. Hier in Jesaja 60 bringen sie mit Gold und Weihrauch. Gold, ein Bild für den Himmel, göttliche Qualität. Weihrauch, ein Bild für ewige Anbetung Gottes. Das wird dann in diesem herrlichen Zeitalter dieses tausendjährigen Friedensreiches, wo Jesus als Licht und König über Israel strahlt, der Fall sein. Was hier in Jesaja 60 nicht erwähnt ist, ist Myrrhe. Es hatten sie ursprünglich auch mitgebracht. Myrrhe ist so eine zerriebene Pflanze. Jesus bekam, als er am Kreuz hing, Myrrhe zu trinken. Ein Hinweis auf seinen Tod. Das ist hier nicht mehr drin, weil es hier nicht mehr um seinen Tod geht, sondern um seine Königsherrschaft. Den Tod hat er schon hinter sich. Also interessant, sie bringen nur noch Gold und Weihrauch mit, allerdings auch die Schätze der Völker. Dann heißt es hier sogar noch, dass die Schafe kommen zum Opfer. Das heißt, es wird wieder ein Opferdienst geben. Nachdem diese Gnadenzeit der Gemeinde zu Ende ist, werden sogar in diesem Tempel wieder Opfer gebracht werden, rückblickend wahrscheinlich dann auf dieses Opfer, das Jesus darstellt. Es wird ein Tempel geben, der ein Bethaus ist. Dann heißt es hier, dass Fremde die Mauern Jerusalems bauen. Keine Zwangsarbeiter, wahrscheinlich werden die das freiwillig tun, dass die Tore der Stadt offen sind, Tag und Nacht. Ein Bild für Frieden und Sicherheit. Überlegen Sie mal, wie es heute dort aussieht, nicht nur in Jerusalem, wie oft die Grenzen abgeschottet werden, damit man da nicht rein oder rauskommt. Dort werden Menschen den Glanz Gottes erleben, sie werden niederfallen und Gott anbeten und Jesus. Und Friede und Gerechtigkeit wird das Land regieren. Von dort wird der Gottesglaube sich über die ganze Erde verbreiten und die Gerechten werden in diesem Land bleiben und Gottes Licht immer leuchten. Ein Bild, das wir heute so noch gar nicht kennen, kaum verstehen, dass von Israel hier die ganze Welt erleuchtet wird von dem Glanz Gottes. Die Völker kommen freiwillig und gerne, weil sie dort das Licht Gottes suchen und erleben. Das ist eine prophetische Aussage. Ich bin davon überzeugt, alles, was Gottes Prophetie sagt, wird auch kommen. Das ist ja der Unterschied zwischen dem, was Sie und ich sagen. Das trifft öfters mal ein. Was Gott sagt, trifft zu 100% immer ein. Und deshalb bin ich überzeugt, dass auch diese biblische Prophetie für Israel und die Welt eintreffen wird. Mache dich auf, werde Licht. Ich denke, das gilt aber auch schon heute. Ich weiß nicht, wie Sie heute Morgen aufgestanden sind, ob mit Wecker oder so ganz einfach so langsam wach geworden sind oder ein Familienmitglied sagte, wolltest du nicht in Gottesdienst, jetzt stehen wir auf, dass wir noch frühstücken. Es ist alles möglich. Mache dich auf heißt so viel wie wache auf, steh auf. Und da gibt es so einen Vers im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 14. Wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird Christus dir leuchten oder als Licht aufgehen. Ich nehme an, wenn Sie wach werden, können Sie eigentlich nichts dafür. Das geschieht von innen oder von außen, automatisch oder mit mechanischer Unterstützung. Aber wenn Sie dann wach sind, aufstehen, dafür können Sie was. Mache dich auf, das heißt, steh auf. Warum? Weil das Licht des Tages für dich kommt, also heute das Licht dieses 24-Stunden-Tages, aber letztlich ja auch Jesus als Licht. Und das finde ich interessant, einfach fantastisch, wenn man mal Menschen fragt, wie bist du, wie sind sie zum Glauben gekommen an Jesus? Was hat sie wach gemacht, überhaupt nach Jesus zu fragen? Das ist ja jedes Mal etwas ganz anderes. Der eine kommt zum Glauben, weil er in große Freude kam. Beim anderen genau das Gegenteil. Er wusste nicht mehr ein noch aus und dann fing er an, zu Gott zu rufen und zu schreien. Jemand entdeckt bei seiner Freundin, dass die irgendetwas ausstrahlt, was er selber nicht kennt. Ein anderer hat vielleicht eine überraschende Gebetserhörung und fragt, gibt es da noch mehr von diesem Gott zu erfahren und zu leben? Wach auf, der du schläfst. Wie Gott Menschen wach werden lässt, ist ganz verschieden. Aber ob sie dann aufstehen, ob sie Schritte des Glaubens gehen im Leben, das ist dann die nächste Verantwortung. Und nur wenn sie aufstehen, dann werden sie das Licht des Tages genießen. Das heißt, wenn ich Glaubensschritte gehe, wenn ich anfange wirklich regelmäßig zu beten, wenn ich anfange, Gottes Wort zu lesen, wenn ich die Gemeinschaft mit Christen suche, wenn ich Jesus mein Leben bleibend anvertraue, für jeden Tag, nicht nur für einen Tag, dann werde ich merken, wie dieses Licht des Tages aussieht und dann wird Christus mir leuchten. Das heißt, ich bekomme eine persönliche Glaubensgewissheit und merke, das ist wirklich mein Heiland, der in und mit mir lebt. Also das, was Israel einmal erleben wird, können wir heute schon erleben oder erlebt haben, dass mir dieses persönliche Licht Gottes aufging oder aufgeht. Vorhin hatte ich bewusst den Psalm 27 gelesen, wo es heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Die Frage, ob jeder unter uns das sagen kann, der Herr ist mein Licht und mein Heil, genau darum geht es. Und wenn er das sagen kann, dann strahlt über uns auch die Herrlichkeit des Herrn auf. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme mehr hätten, aber das Licht Gottes ist immer dabei. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Segensgebet auch so lieben wie ich. Der Herr segne dich und er behüte dich. Und dann geht es weiter. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Wenn Sie jemanden sehen und der strahlt, wenn Sie ihn sehen, dann wissen Sie, der mag mich, der freut sich, dass ich da bin. Und ja, das müssen Sie sich einfach vorstellen, dass Gottes Angesicht leuchtet über Ihnen ganz persönlich. Das heißt, Sie sind ganz herzlich willkommen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Das heißt, er lässt dich nicht aus den Augen und schenkt dir einen zumindest einmal inneren Frieden in deinem Herzen. Das wird Israel damals dann erfahren und wir erfahren es schon heute. Und dann möchte er natürlich auch, dass wir Opfer bringen, dass wir, wie bei Israel, dass der Fall sein wird, ein weites Herz bekommen. Es gibt ja so eine Krankheit, Angina pectoris, eigentlich wörtlich übersetzt, so eine Enge des Herzens. Mir geht es nicht um die Krankheit, nur um das Spiel, Wortspiel. Unser Herz ist oft eng, egal ob wir jetzt krank sind oder nicht. Und hier ist die Rede von einem weiten Herzen. Und es wäre schön, wenn wir durch Jesus ein weites Herz bekommen und sich das auch auswirkt im Leben. Es geht darum, rechte Opfer zu bringen. Ich meine, so am Ende jedes Gottesdienstes sammeln wir eine Kollekte, aber das ist für mich kein Opfer, das ist eine Kollekte. Die Bibel möchte als Opfer in erster Linie mein eigenes Leben, dass ich es Gott zur Verfügung stelle und sage, da bin ich. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Und dann können wir priesterliche Beter werden. Hier ist die Rede von dem Haus Gottes und es heißt, mein Bethaus will ich verherrlichen. Die Frage, gehören Sie zu diesem Bethaus Gottes? Sind Sie persönlich ein Bethaus Gottes? Das heißt, ein Haus, in dem Gott gegenwärtig ist, wo gebetet wird, nicht nur vom Essen, sondern auch in anderen Zusammenhängen. Und sind wir als Gemeinde ein Bethaus Gottes oder nur ein Versammlungshaus Gottes? Ich denke, das Gebet ist mit das Wichtigste, das Christen aufgetragen ist. Und Beten führt natürlich auch zum Handeln. Aber es ist die Voraussetzung dafür, dass Gott das segnet und durchdringt. Wir haben die Nicole Neumeier, die aus Haiti ja wieder da ist. Irgendwann haben Sie es sicher schon mal gesehen oder werden Sie noch sehen. Sie wird etwas erzählen. Ich war dort in Haiti mal in einer Gemeinde mit meiner Frau zusammen. Die hatte nur 150 Mitglieder oder vielleicht waren es sogar nur 125. Mitglieder heißt Leute, die wirklich Jesus lieb haben und auch sich dort taufen ließen. Und ich sprach mit dem Pastor, der sagte, unsere Gemeinde hat, jetzt rechnen Sie mal mit, 150 Mitglieder, sie hat 25 Gebetszellen. Das heißt dort, wo sich Menschen treffen, um gemeinsam zu beten. Nicht einsam zu beten, gemeinsam zu beten. Unsere Gemeinde hat vielleicht noch ein paar Gläubige mehr. Aber wenn wir unsere Gebetstreffen sehen, können wir wahrscheinlich ganz viele davon noch nicht ausfüllen, weil einfach die Beter noch alleine sind oder den anderen noch nicht entdeckt haben. Die Gemeinde als Bethaus mit offenen Toren für den Reichtum der Völker. Das heißt, dass Gott sie reich macht zum Empfangen, aber auch zum Geben. Reichtum in der Bibel ist ja immer beides. Gott beschenkt uns und möchte, dass wir das weiterleiten. In dieser oder jener Weise, sei es materieller Reichtum oder innerer Reichtum oder Begabung oder auch beruflicher Reichtum, dass jemand da wirklich etwas Gutes leistet und das auch einsetzen kann in seiner Umgebung. Frieden und Gerechtigkeit soll auch uns regieren und Regie führen im Leben. Und dann heißt es hier, dass die Gläubigen sich vermehren, dass aus dem Kleinsten ein Stamm wird. Das finde ich großartig, wenn auch Gott einzelne Gläubige gebraucht, um auf Dauer gesehen irgendeinen anderen dazu zu gewinnen und der gewinnt wieder einen irgendwann und so sieht man, wie so eine ganze Kette entsteht, wie der Glaube weitergeht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ist. Geht, hier heißt es, die Völker seien finster und über Israel strahlt dieses Licht Gottes auf. Ich entdecke in meinem Leben eigentlich beides. Ich weiß, dass dieses Licht Gottes strahlt für mich. Ich entdecke aber auch in meinem Leben, Wie auch solche dunklen Seiten, nicht dass andere Völker in mir wohnen irgendwo, aber Dunkelheit ist da auch manchmal da. Und auch für mich bedeutet es immer wieder, zu diesem Licht mich aufzumachen und in diesem Licht zu leben. Das heißt auch, Schwächen und Fehler zu bekennen, Gott um Veränderung zu bitten und sie auch zu erfahren. Ich nehme an, einige von Ihnen haben vor einigen Jahrzehnten diesen Film gesehen, Die Brücke am Quai. Gab ja damals so einen berühmten Marsch, der dann gepfiffen wurde, so auf den Straßen. Was in diesem Film nicht zu sehen war, das war ja ein Zwangslager, das die Japaner über die Engländer errichtet hatten mit englischen Kriegsgefangenen. Was nicht zu sehen war, war, dass in diesem Lager es einmal sehr, sehr schäbig zuging. Das konnte man nur ahnen so ein bisschen. Die Engländer bekamen ganz wenig zu essen. Sie wurden fast gehalten wie Tiere. Und die Leute haben sich dann um das wenige Essen geprügelt. Unter diesen Engländern waren auch viele Christen, die wirklich Jesus lieb haben. Und die haben sich um das Essen auch geprügelt. Und dann sagte einer von denen mal, wir verhalten uns hier eigentlich wie die Tiere und das ehrt Gott überhaupt nicht. Und dann fing einer an und hat von dem wenigen, was er bekam, ein klein bisschen was abgegeben an einen anderen, der so krank war, dass er sich nicht mehr prügeln konnte um das Essen. Und das wirkte so wie eine, ja, ich sag mal, es hat sich ausgebreitet, fast wie eine Lawine unter diesen Christen. Einer nach dem anderen schämte sich und sagte, eigentlich hat dieser Mann recht, wir verhalten uns ja, sprich finster, und er eigentlich hell. Und einer nach dem anderen hat aufgehört, sich zu schlagen und von dem wenigen noch etwas abgegeben. Und das hat dieses ganze Lager verändert. Das heißt, theologisch gesprochen brach dort eine Erweckung aus. Das heißt, da sind ganz viele englische Kriegsgefangene zum Glauben gekommen an Jesus, weil einige den Mut hatten, ihr dunkles Verhalten ins Licht Gottes zu bringen und dadurch verändern zu lassen. Gut, wir leben nicht in so einem Kriegsgefangenenlager, aber manchmal spüren wir ja auch, dass in uns irgendwelche Aggressionen arbeiten oder Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und ich denke, dort, wo wir in das Licht Gottes kommen, werden wir persönlich erwärmt und auch andere freuen sich darüber. Meine Einstiegsfrage vorhin war, wie viele Lichtquellen haben Sie zu Hause? Antwort, weiß ich nicht, 20 bis 30, wenn es Ihnen Spaß macht, können Sie immer nachzählen. Aber die Frage ist natürlich, wir können die an- und ausschalten. Haben Sie auch diese Quelle zu Hause, die man nicht an- und ausschalten kann, aber in deren Licht man leben kann, weil sie aufgegangen ist? Und das wünsche ich eigentlich jedem, dass er Freude hat, in diesem Licht, das wir nicht manipulieren können, zu leben, weil er spürt, das ist für mich aufgegangen, dieser Jesus, der nicht nur damals kam und für Israel noch einmal fantastisch als König da sein wird, sondern er ist auch das Licht in meinem Leben. Ich möchte mit einem Gebet schließen und Jesus für dieses Licht danken. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du dieses Licht bist, auch mein persönliches Licht und mein Heil. Darüber gebe ich dir die Ehre. Danke, dass du einmal für dein Volk Israel, auch für die ganze Welt erkennbar, als Licht kommen wirst und dass dann alle sich an dir freuen werden. Danke, dass wir heute schon in dein Licht persönlich treten dürfen, dass du auch dunkel veränderst und es deshalb Licht werden lässt, auch in und auch durch uns. Amen.